Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Commerce Chats nach einer längeren Winterpause, hätte ich beinahe gesagt. Passend zum Thema, herzlich willkommen Lara Vanini von Schöffel. Moin Lara, schön, dass du da bist.
Hallo Erik, schön, dass ich hier sein kann.
Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 25. und 26. Juni 2024 treffen sich die Big Player, Macher, Fans und Köpfe der digitalen Handelsszene im Estrel Berlin. Auf euch warten 2 Tage voll mit faszinierenden Speakern, spannenden Masterclasses, Networking und natürlich der legendären K5 Connect Party. Wenn ihr also bei dem E-Commerce-Gipfeltreffen des Jahres live dabei sein wollt, dann sichert euch schon jetzt eure Early-Bird-Tickets und spart bis zu 300 Euro. Den Ticketshop und aktuelle Infos zur K5-Konferenz 2024 findet ihr unter konferenz.k5.de. Wir freuen uns auf euch!
Wir haben ein richtig spannendes Thema vor uns. Es geht neben allgemein der Positionierung von Schöffel im Markt, wie ihr Kunden gewinnt und wie ihr vertreibt, auch ganz besonders über das Thema CRM. CRM aus der Perspektive einer Herstellermarke ist für mich ein gefundenes Fressen. Ich freue mich da sehr auf unser Gespräch. Bevor wir inhaltlich einsteigen, bitte stell dich doch kurz selbst vor und auch gerne noch 1-2 Worte zu Schöffel und dann steigen wir ein. Einverstanden?
Ja, sehr gerne. Ich bin die Lara, wie du schon gesagt hast, aktuell in der Rolle oder in der Verantwortung bei der Schöffel Sportbekleidung für den Bereich CRM und seit kurzem jetzt auch, also seit diesem Jahr, Anfang diesen Jahres, auch das Bereich E-Commerce. Ich bin über Umwege in diesem ganzen Digital-Business gelandet, würde ich sagen. Ich bin eigentlich eine gelernte Geisteswissenschaftlerin und habe mich dann über intrinsische Motivation, aber auch immer wieder aus dieser Perspektive heraus und das jetzt auch spannend, so den Bogen heute zum CRM, wie kommuniziert eigentlich der Mensch, was interessiert ihn eigentlich, immer wieder mit Technologien auch dahinter beschäftigt und bin so in diesem Bereich CRM gelandet. Und wie so Outdoor-Branche, ich glaube, die Outdoor-Branche ist nicht nur bei uns geprägt von Menschen, die selbst und privat ganz viel unterwegs sind und draußen aktiv sind und so eben auch bei mir. Und jetzt bin ich bei Schöffel und somit auch ein ganz guter Fit auf der privaten und auch auf der professionellen Ebene. Genau, und du hattest schon... Ja, genau. Es ist auch immer wieder, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal tatsächlich dieser Branche, diese Menschen, die sich da vereinen, doch nicht nur auf professionellen Ebene irgendwie miteinander vereint sind, sondern doch auch irgendwie auf der privaten und sportlichen Ebene miteinander vereint sind.
Das kann ich mir vorstellen, dass da die intrinsische Motivation noch richtig viel, viel leichter ist, wenn man so ein Produkt hat, was gleichzeitig auch noch so viel Spaß macht, ne?
Genau, richtig. Und irgendwie so ein Produkt, was oft und bei vielen ja auch gut zum Anfassen ist und dann gleich auch in die Aktivität mitgenommen werden kann und dann auch, glaube ich, nochmal anders gelebt werden kann von so einem Mitarbeiter. Und das ist vielleicht auch der gute Bogen, was machen wir eigentlich oder was macht Schöffel eigentlich? Und tatsächlich macht Schöffel das Ganze schon seit 1804, das heißt seit über 200 Jahren gibt es dieses Familienunternehmen, das sitzt so circa 90 Kilometer westlich von München, das heißt es ist ein bayerisches Familienunternehmen und ist aktuell in der 7. Generation mit dem Peter Schöffel als Inhaber und ist aber auch schon mit der 8. Generation vertraut, die in den Startlöchern sitzt und hat sich so vom eigentlich ein Strumpfhändler, muss man tatsächlich sagen, in die Textilwirtschaft. Nein. Ja, genau, ist ganz spannend. Die haben auch so Schlafmützen etc. produziert. Und der Weg ist spannend zu beobachten. Hat sich dann in die Textilwirtschaft reingearbeitet über den Bereich von Hosen. Und dann hat in der 6. Generation kam so ein bisschen dieses Thema Wandern auf, was auch mehr Einzug in die Gesellschaft hatte. Und ist dann auf der Basis nochmal mehr in die Outdoor-Schiene gegangen und dann sozusagen zuerst in den Bereich Ski als zweiten Outdoor-Bereich. So war dann irgendwie dieser Bereich Hiking, Wandern, Outdoor abgedeckt und der Bereich Ski. Und dann seit 2019 wurde die Kollektion im Bike aufgebaut und ist da jetzt auch vertreten. Das heißt, es gibt diese 3 Säulen, Outdoor, Ski und Bike, und die werden auch aktuell alle bespielt.
Sehr gut. Die das sind ja auch alles Kategorien, die, wenn ihr schon seit 1804 am Start wart, ich weiß nicht, wie es mit Outdoor und Wandern war. Das war ja, damals gab es ja diesen Wandern als Sport nicht, sondern war ja mehr so ein Zweck. Ne? Und mir ist auch immer wieder, ich vergesse auch jedes Mal, was für eine neue Sportart eigentlich Skifahren und auch Fahrradfahren ist. Ne? Das sind ja keine Sportarten, die relevant älter als 120 Jahre sind. Ne?
Richtig. Und das Spannende an diesen Sportarten, also gerade wenn man sich zum Beispiel den Bikemarkt auch anschaut, da wandelt sich ja ganz viel. Also da gibt's immer wieder, kommen solche Peaks raus und dann die einen machen Radreisen und sind mit einem ganz normalen Stadtrad unterwegs. Die nächsten irgendwie setzen sich auf Rennräder oder auf Gravelräder mittlerweile oder sind mit dem Mountainbike auf Trails unterwegs. Also das ist schon auch, das, was du sagst, ist genau richtig. Also es gibt zwar diese Grundsäulen in diesem Outdoor, Ski und Bike, aber die Aktivitäten darunter, die wandeln sich Schritt für Schritt. Also die sind nicht immer gleich ausgeprägt. Und das spiegelt sich sowohl in der Kollektion wieder, als aber auch natürlich in den Bedürfnissen von den Kundinnen, die dann irgendwie wieder bedient werden müssen. Also so ein Kreislauf an Anfrage und Nachfrage.
Ja, ja, glaube ich. Das, lass mich raten, familiengeführte Unternehmen sind in der Regel sehr, sehr sparsam mit Zahlen, Daten, Fakten. Aber was kannst du uns denn ungefähr an die Hand geben, damit wir so ein bisschen die Größenordnung, in der sich Jeffel bewegt, irgendwie besser einschätzen können?
Mhm. Also man kann, glaube ich, ganz stolz sagen, dass es tatsächlich das älteste Autounternehmen in Deutschland ist, was auch sich in der Expertise, auch in der Produktentwicklung widerspiegelt, aber auch in den Menschen mit ihrem Know-how in diesen Bereichen. Man erwartet vielleicht aber auch, wenn man Schöffel so hört und wenn ich jetzt diese ganzen Kollektionen aufzähle, dass da irgendwie 1000 Mann dahinter sitzen. Wir sind unter 200 Personen tatsächlich, die dort in dem Headquarter arbeiten dann rechts und links noch ein bisschen mit ein paar Vertrieblern und sind auch tatsächlich sehr auf den Markt in der Dachregion konzentriert, haben sowohl in Frankreich auch in Benelux einzelne Stationen und arbeiten dann auch mit Distributeuren in den weiteren Ländern, aber haben schon einen sehr starken Fokus auf den Dachraum und auch da bleibt Deutschland aktuell noch das stärkste Land, aber sowohl Österreich als auch die Schweiz sind auch in einzelnen Kollektionen sehr, sehr, sehr stark. Das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Und sonst ist es, glaube ich, so in diesen Playern auch der Familienunternehmen ein sehr gesetzter Player. Ich glaube, wenn man jetzt, was stellt sich sozusagen der Konsument, die Konsumentin vor, die wahrscheinlich schnell andere auch den Wettbewerb sich anschaut, sowohl irgendwie, ich gehe jetzt mal nach rechts und links über Manu, Jack's Wolfskin, The North Face, dann sind wir natürlich in einer ganz anderen Kategorie, weil wir auch mit einem ganz anderen Wert auftreten. Also da wird so ein bisschen sichtbar, bei den einen verschmelzt wahrscheinlich Fashion mit Outdoor viel mehr und wir sind schon sehr klassisch in dem Outdoor-Bereich unterwegs.
Die das claimen ja viele Marken für sich, dass sie im Grunde Outdoor at heart und im Core sind. Und dann sind sie alle ganz betroffen, dass ihre Klamotten dann auch im Supermarkt in Hamburg getragen werden. Das vermutlich mehr ein Lifestyle-Problem als irgendwie ein Absatz- und Margenproblem. Aber das steht nicht mir zu, das zu beurteilen. Aber die in meiner Wahrnehmung ist Ski die größte Kategorie und dann kommt Outdoor und Fahrrad hätte ich jetzt geraten, weil es erst von 2019 ist. Aber stimmt das von der Größenordnung ungefähr so, dass diese Gruppen diese Bedeutung haben?
Tatsächlich ein Dreher, Outdoor nach oben und dann Ski und dann Bike.
Ach echt?
Weil okay. Outdoor natürlich tatsächlich, da kommt es im Supermarkt in Hamburg so ein bisschen mit rein. Und da Outdoor fällt bei uns auch so ein bisschen diese ganze Kategorie Outleisure, das tatsächlich Streetwear ist. Wo man sagen muss, da ist einfach dieser multifunktionelle Ansatz natürlich viel, viel größer. Okay. Und dadurch ist die Kollektion auch nochmal breiter tragbar. Beim Ski ist man schon sehr spitz, obwohl muss man auch da sagen, natürlich die Jacken auch in dem Bereich oder auch die Hosen in dem Bereich teilweise auch für andere Aktivitäten getragen werden. Aber vielleicht nochmal so zurück zu dem Supermarktbeispiel. Das ist schon spannend, ne? Also wir haben irgendwie eine Rihanna, die beim Super Bowl in der Halftime Outdoor-Schuhe trägt. Dann haben wir irgendwie in Deutschland ganz viele Menschen aus der Hip-Hop-Szene, die Funktionsklamotten tragen. Und dann gibt's aber, ich sag jetzt auch mal, Hans 65 auf dem bayerischen Dorf lebend, der die gleiche Jacke trägt. Und das ist schon ein spannender Spagat an Konsumentinnen.
Gut, aber das ist ja klar, ne? Das ist ja eine Funktion von der Marke, dass sie praktisch auch einen gewissen Lifestyle ausdrücken soll. Ja. Und okay, kann ich verstehen. Sag mir doch mal bitte so grob, mit welchen Vertriebswegen ihr unterwegs seid. Also ich nehme euch als über alle Kanäle präsenten Player war, aber das kann ja auch falsch sein.
Ja.
Aber wie vertreibt ihr?
Nee, ganz richtig wahrgenommen. Also ich glaube, da bedienen wir eigentlich jegliches Spektrum. Ich spreche jetzt mal sozusagen aus meiner Brille, sozusagen der eigene Kanal im Online-Shop, der existiert auch über Länder hinweg. Dann gibt's das klassische Multi-Channel-Plattform-Business, was bei uns auch jetzt sozusagen in diesen digitalen Share mit reinläuft. Und dann gibt's aber auch tatsächlich ein Retail-Business, wo mit Händlern gearbeitet wird. Und es gibt, und das ist vielleicht ein besonderer Zusatz, auch tatsächlich noch die Schöffel-Lowa-Stores, wo es sowohl Franchise-Stores als auch Own-Stores gibt, die nochmal sozusagen auch ein stationärer Vertriebsanker sind.
Mhm, cool. Ich arbeite jetzt hier in Hamburg in der Innenstadt. Ich steige immer am S-Bahnhof Jungfernstieg aus und da gibt's im Umkreis von 300 Metern gibt's, glaube ich, zig Möglichkeiten, euch zu kaufen. Also Retailer, Spezialisten.
Own Store.
Und den Own Store, yeah. Genau, da wollte ich drauf hinaus. Hinterm Nivea-Haus am Jungfernstieg. Was ist so das Konzept hinter den Own Stores? Ich stelle mir das gar nicht so trivial vor, als so eine mittelständige Marke eigene Stores zu betreiben.
Genau, also bei uns ist es tatsächlich ausgelagert, ist ein eigenes Unternehmen, die Schöffel-Lowa's GmbH, die als Venture gebildet wurde. Das heißt, dort wird nicht nur Schöffelbekleidung geführt, sondern auch eben Lowa. Lowa, glaube ich, ganz bekannt für die Wanderschuhe, also das heißt im Schuhbereich. Es ist herausfordernd. Ich glaube auch, weil genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, die haben natürlich eine große Konkurrenz rechts und links in den Innenstädten. Ich glaube, jetzt in Hamburg ist der Store sehr, sehr gut platziert und kann da auch mit den Händlern, die rechts und links positioniert sind, gut mithalten. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist natürlich, dass der Händler einmal gekaufte Ware nochmal viel freier ist als der Store, der sich natürlich mit an die Preisstrategien, die wir für uns gesetzt haben, halten muss und somit einfach an manchen Stellen eine geringere Flexibilität auch hat.
Mhm. Ja klar, also das das ist ja eine Herausforderung für jede Marke, gerade wenn die Marke nicht sowieso schon im unteren Preissegment positioniert ist oder
genau. Klar,
also das verstehe ich. Das sieht man ja bei fast jedem D2C-Markenstore, bei jeder Marke, die nicht nur exklusiv im D2C ist, dass praktisch die Marke die letzte ist, die praktisch in die Sonderschlussverkäufe geht.
Ja.
Und was? Okay.
Und das ist ja so oder so schon spannend.
Könnte höchstens sein, dass die Kollektionen viel, viel größer sind und dass die praktisch immer frische Ware da ist. Ne? Aber damit komme ich natürlich nicht an den preisaggressiven Käufer ran.
Genau. Also ich glaube, die Preisthematik ist sozusagen eine Kategorie, über die man da sprechen kann. Ich glaube, das, was man auf dem Markt sieht, ist eine gigantische Entwicklung, dass einfach rote Preise schon ganz, 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 ganz früh in den Saisonen da sind, was auch aus dem Markt heraus entsteht. Also ich glaube, es gab noch nie so eine große Produktüberschwemmung. Dann laufen im Hintergrund natürlich, ist der Lagerdruck ganz, ganz groß, was auch einfach noch eine Nachwirkung ist aus der Pandemie, aus der wir jetzt rauskommen. Parallel gibt's aber immer noch, und ich glaube, es ist sehr viel abgeschwächter, die Lieferkettenengpässe. Das heißt, da ist ganz viel Druck auch darauf, diese Waren rauszukriegen. Also ich glaube, daher kommt das auch natürlich, dass da nochmal eine große Differenz ist. Und dann, glaube ich, aber jetzt nochmal zurück, was ist der Vorteil auch von diesen Stores? Das kann man auch auf eine ganz softe Ebene heben. Ich glaube, zum einen, ja, die Kollektionen sind besser durchsortiert und da ist einfach ein ganzes Bild in allen Kollektionen da. Und auch, wenn man jetzt auch wirklich in den Service-Gedanken geht und was kriegt der Endkunde eigentlich da von der Marke mit, dann sind wir da natürlich auch in einem ganz anderen Level an Dienstleistung, die da geboten werden kann. Weil in dem Reichtum bei Händlern und wie die Marken dort präsentiert sind, ist es für den Verkäufer auf der Fläche, der verschiedenste Produkten von den Stangen nimmt, natürlich immer schwieriger, alle Marken gut im Blick zu haben.
Mhm. Du hast uns gerade schon kurz durchgeführt, welche Vertriebswege ihr alle eingeht. Jetzt ist natürlich meine Neugierde, was ist wie groß und was wächst wie stark. Lass mich wieder raten, mit eurer eher traditionellen Herkunft, also Unternehmen, die schon seit über 200 Jahren gibt, die sind traditionell vermutlich eher immer noch im Retail, Wholesale beheimatet, oder das, lass mich raten, ist das die größte Säule bei euch?
Das hast du auf jeden Fall richtig beraten. Ja, also ich glaube, da kommen wir her, da sind wir auch weiterhin. Mhm. Und es ist, er hat den höheren Share. Wenn man sich da jetzt aber den Markt anschaut, auch da wird spannend einfach, was passiert. Ich glaube, da kann man in keine Glaskugel schauen, aber wir sehen rechts und links Insolvenzen. Ich glaube, über Galeria bis Sportcheck, da kann man sich tiefer und tiefer fräsen. Da wird es auch spannend, was für eine Rolle nimmt dieser stationäre Handel in Zukunft ein. Und auf der anderen Seite sind wir vielleicht jetzt, wenn man jetzt in den Fashion-Bereich geht, spät mit dem digitalen Vertrieb gestartet, dafür aber nicht unerheblich erfolgreich tatsächlich. Also wir haben da eine Zielmarke, die im über dem zweistelligen Prozentsatz auf jeden Fall liegt und auch erreicht ist schon, und die aber weiter ausgebaut werden soll. Und das Ziel ist tatsächlich auch, diesen Digital Share sowohl im Own Channel als aber auch mit den Plattformen und im Multichannel tiefer und tiefer auszubauen.
Okay, das ist eine ideale Überleitung zum Thema CRM. Also du bist ja dann, bist richtig verstanden, bist dann Verantwortungsbereich der E-Commerce. Ist E-Commerce praktisch nur euer Own Channel oder auch das Bedienen von Plattformen? Oder ist das vor allem euer D2C?
Genau, vor allem unser D2C. Vielleicht, um ganz kurz einen Schwenk zu machen, um die Plattform nicht auszuklammern. Gerne. Natürlich werden die auch bedient und natürlich findet eine gewisse Form, oder nicht eine gewisse Form, es findet auch ein Retail-Marketing tatsächlich statt. Also was auf diesen Plattformen stattfindet im Bereich von Paid Media tatsächlich, wo auch in dem Upper Funnel wirklich auch Ads geschaltet werden. Aber wenn wir jetzt wirklich tatsächlich sagen, okay, und wo greifen unsere CRM-Maßnahmen aktuell, dann sind wir noch sehr stark auf den Own-Channel, also auf den Online-Shop konzentriert.
Okay, ja, verstehe ich. Das Retail-Media-Thema wäre jetzt praktisch schon mal eins für sich alleine. Die Bedeutung von CRM, das, aus meiner Sicht kann man sie gar nicht hoch genug hängen, weil sie, egal, bei Händlern auch, also ist auch sehr unterschiedlich im Professionalisierungsgrad, aber ich finde erst recht bei Markenherstellern ist so das CRM, ich spreche jetzt allgemein, ne? Ist das Thema CRM oft unterschätzt und vollkommen unterentwickelt. Vermutlich, also meine Vermutung ist, dass das ja auch in der Vergangenheit durch den indirekten Vertrieb halt nie eine große Rolle gespielt hat, beziehungsweise von den Handelspartnern auch oft gar nicht gerne gesehen wurde. Ja. Und das ist ja nicht nur im Fashion so, das ist ja bei Automotive wie allen möglichen anderen Bereichen auch so. Ich habe das Gefühl, allein schon an deiner Jobbeschreibung, habe ich das Gefühl, dass das bei euch deutlich anders ist. Also A, stimmt der Eindruck? Und B, warum ist das so?
Ja, also dein Eindruck stimmt. Die Frage, wie weit sind wir jetzt, ist, glaube ich, dann so die nachfolgende Frage. Aber ich glaube, vielleicht nochmal so allgemein zum Thema CRM. Ich würde dir natürlich, ich glaube, alles andere wäre jetzt falsch zu sagen, zustimmen, dass das weiterhin, würde ich behaupten, eines der relevantesten Themen ist. Die Frage ist, bleibt es wirklich so eine Disziplin für sich und es wirklich als eine Kapsel und als eine Abteilung zu sehen? Oder gehen wir dahin, CRM wirklich als Maßnahme und als Strategie für ein Unternehmen zu sehen? Und ich würde tatsächlich mit der zweiten Variante gehen, zu sagen, okay, CRM muss raus aus so einem Silo und ist eher wie so eine, manchmal sage ich dazu Docking Station, was sich irgendwo in der Mitte befindet, und alle anderen Disziplinen docken sich so ein bisschen an. Und auf der anderen Seite ist aber auch was von unten kommt und sich so in die anderen Disziplinen einschleicht, weil sich tatsächlich daraus ganz viele Maßnahmen über Kanäle hinweg, also Omnichannel gedacht, hinweg abbilden können. Das heißt, ja, CRM ist für uns wichtig. Vielleicht einmal kurz die B2B-Seite abgedeckt, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, Handelspartner. Auch da arbeitet man Schritt für Schritt mehr mit CRM-Systemen. Ich glaube, da ist die größte Herausforderung tatsächlich, die du schon anklingen lassen hast, wie arbeitet man extern und intern zusammen? Wo ist hier auch vielleicht die Skills so ausgeprägt, dass auch mit einem CRM auf einem CRM-System gearbeitet werden kann? Und was ist der tatsächliche Mehrwert? Wenn man sich jetzt ein Unternehmen wie Schöffel anschaut, dann sind wir kein Unternehmen, was sich kontinuierlich im B2B-Bereich in der Kaltkunden- oder Neukundenakquise befindet. Wir sind eine sehr etablierte Marke, die sich viel mit Bestandskunden auseinandersetzt. Und da auch zu Recht hat so ein Sales Agent dann natürlich die Anforderung, okay, was kann ich hier jetzt mitnehmen und was ist jetzt mein Mehrwert, weil ich brauche eigentlich, ich befinde mich nicht in der Lead Generation, ich muss so ein Lead nicht weiterentwickeln. Vielleicht ändert sich auch hier der Markt, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass wir sagen, okay, das ist im B2B-Bereich wirklich eine Pflege und eine Transparenz von Bestandskundenpflege, die viel in diese Kerbe schlägt, Effizienz, Transparenz, Automatisierung, kürzere Wege, Technologie wirklich als Partner für die Sales Agents, aber auch den internen Vertrieb und auch den Customer Service zu nehmen. Und eigentlich, ich sag manchmal ein bisschen wie so ein transparenter Mitarbeiter, der rechts neben einem sitzt und nicht mehr nur so ein Tool, was man anwendet, sondern wirklich auch jemand, den man, ich sag in Anführungsstrichen mal, anrufen kann und dort die Informationen erhält, die man sonst über einen Anruf bei einer direkten Person erhalten hätte. Das ist so für mich die Kapsel des B2Bs.
Ja, das verstehe ich. Also gerade Unternehmen, die über im B2B, das heißt ja bei euch vermutlich, das sind entweder Großhändler oder größere Retailer, mit denen ihr über eure Sales Agents in direktem Kontakt steht. Das kann ich verstehen. Ich habe gerade überlegt, dass sie keinen Lead-Gen machen. Liegt vielleicht auch daran, dass die Point of Sales im stationären Handel in der Regel ja nicht mehr werden, sondern über Konsolidierung vermutlich immer weniger Key Accounts, die dann tendenziell vielleicht eine größere Bedeutung kriegen. Aber das verstehe ich. Das erwartet vermutlich auch der Handel, ne? Egal ob Einkaufsgenossenschaft oder unabhängiger Händler, dass sie eine sehr gute Durchlässigkeit haben.
Genau, richtig. Und
ich denke gerade auch so. Ja.
Ich glaube, was da, also eins meiner größten Learnings, glaube ich, aus diesem B2B-Bereich, wenn man so eine Marke ist, ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, okay, ich brauche diese Zieldefinition. Weil wenn man sich anschaut, wie CRM-Systeme aufgebaut sind, dann geht es ganz viel darum, Lead Generation, Lead Nurturing zu machen, dann eine Sales Pipeline aufzubauen und hinten wieder rauszukommen. Und da muss man für sich als Marke erstmal einen Weg finden, wie nutzen wir das und welchen Mehrwert bieten wir diesen Kern-User-Gruppen, die da dranhängen, tatsächlich? Und ist dieser Mehrwert groß genug, damit wir das auch in diesem B2B-Bereich tatsächlich einführen?
Verstehe ich. Ich habe gerade nur nachgedacht, als du sagtest, das ist bei euch keine Kapsel, sondern das ist praktisch wie, ich habe das so gelesen, wie ein Fundament, was die Anwendungsfälle im B2B sind. Also ist das die engere Verzahnung zum Beispiel in Produkte? Weil es gibt ja nicht, also B2B heißt die Beziehung zu die Endkunden, in dem Fall sind Unternehmen Wiederverkäufer in dem Fall. Was sind die konkreten Anforderungen an ein CRM-System? Sind das Produktverfügbarkeiten, sind das Nachbestellungen? Was sind so die konkreten Anwendungsfälle?
Ich glaube, die konkreten Anwendungsfälle oder auch Anforderungen an CRM-System müssen sein, dass sie den Kunden gut abbilden können. Das heißt, ein Kunde hat mehrere Filialen. Diese Filialen haben verschiedene Ansprechpartner. Also ich glaube, da eine klare Struktur bieten. Das ist auch nochmal so ein bisschen die Abgrenzung Richtung einem BI-System, wo wirklich ganz viel auf Zahlen basiert. Dann auch in die gleiche Kerbe schlagend nochmal so diese Transparenz oder das Zusammenführen von qualitativen und quantitativen Daten, das heißt auf der Basis von Kommunikation, aber vielleicht auch auf der Basis von wirklich der Beziehung zu diesem Kunden, was passiert hier und wie steht das in Relation zu den aktuellen Zahlen. Und dann eine ganz große Anforderung ist wirklich die Arbeitserleichterung. Das heißt, was ich früher über 5 Mails und 3 Telefonate gemacht habe, geht heute über einen Button und landet automatisiert im richtigen Postfach, um dort wieder bearbeitet zu werden. Also ich glaube, das ist eine Kernanforderung. Und wenn man sich jetzt auf die Zahlen- und Reporting-Ebene sieht, ich glaube, da ist das Schöne, dass man wirklich individualisiert arbeiten kann. Das heißt, es gibt den einen Sales Agent, der arbeitet in 3 Regionen und hat x Händler. Und dann gibt es den anderen Sales Agent, der will ganz Deutschland sehen. Oder dann gibt es den Vertriebschef, der braucht ganz Deutschland. Dann gibt es aber auch die Anwendungsfälle, dass man vielleicht auf einem Kunden zusammenarbeitet und für die aber auch ein Target braucht und auf diesen Kunden hinarbeitet. Also ich glaube, gerade so dieses Thema Dashboards ist ein riesen Anwendungsfall und auch eine Erwartungshaltung an ein CRM-System. Und dann, und das klingt ganz banal, aber ich glaube, man muss sich auch vorstellen, diese Sales Agents rennen immer noch ganz viel tatsächlich von Laden zu Laden oder sind ganz viel in Terminen und sind wirklich an der Ware dran. Das heißt, die haben Produkte in der Hand, die haben rechts einmal sozusagen den Kleiderbügel und dann diese Erwartungshaltung, hey, ich muss das Ganze auch irgendwie mobil abrufen können. Ich brauche das in der Usability, die für mich schnell und ersichtlich gut auffindbar ist auf einem mobilen Endgerät. Und das hört sich zur heutigen Zeit so ein bisschen überholt an, aber tatsächlich ist das mit eines der Kernanforderungen, dass die auf der Fläche auch auf diese Daten zugreifen können.
Mhm. Habt ihr das heute schon umgesetzt? Und wenn ja, also mal, wie war der Auswahlprozess? Und das muss ja auch mit Technologie und mit Implementierungen verbunden sein. Kannst du uns darüber so ein bisschen was erzählen, wo ihr da steht?
Mhm. Also wir sind da tatsächlich jetzt seit einem guten Jahr auf dem deutschen Markt tatsächlich ausgerollt. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, der Prozess war, ich glaube, Ziel Nummer eins war wirklich diese Zielsetzung für uns zu finden, um zu evaluieren, welches System wollen wir auch implementieren und was muss dieses System können. Also genau das, was wir jetzt gerade gehört haben. Wir haben uns am Ende für Salesforce entschieden und dort im B2B-Bereich für die Sales Cloud und sind dann reingegangen und haben uns diese Rollen und Rechte angeschaut und haben dann Schritt für Schritt diese Anforderungen von den Usern aufgenommen, sowohl intern als auch extern, haben mit einer Kernusergruppe dieses Rollout begleitet. Und ich glaube, da ist das größte Learning, wirklich in Iterationen zu arbeiten. Das eine ist nämlich wirklich das, was von außen einem erzählt wird, was muss ein CRM-System leisten, und das andere ist, wie das eigene Geschäftsmodell funktioniert und was setzen wir dann tatsächlich um. Und ich glaube, dass das tatsächlich in dem Team auch das Kernlearning war, und da sind wir auch gerade. Also es ist ausgerollt, wir rollen es dieses Jahr weiter auf weitere Länder aus und kriegen auch so nochmal eine Effizienz sozusagen länderübergreifend hin. Und ich glaube, dann ist es eine never-ending story. Also dann rollt sich das von Funktion und zu Anforderung aus. Das Allerrelevante ist, glaube ich, wirklich die Basis, das System zu bauen, das System zu implementieren, auch an die relevantesten Systeme natürlich anzudocken. Das sind, glaube ich, jetzt im Retail immer das ERP-System, wo natürlich auch Daten fließen müssen. Und dann ist die Frage, gibt es noch ein gesondertes BI-System, ja oder nein? Was ist hier die Abgrenzung? Und dann diesen Klang von diesen Systemen gut zu orchestrieren.
Mhm, super, also finde ich total plausibel. Stelle ich mir also hochkomplex auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ja oft auch alternativlos, ne, weil eure Handelspartner ja auch mit anderen Marken zusammenarbeiten und sehr, sehr gut sehen, mit welchen CRM-Lösungen, wie seamless eigentlich deren Plattformen arbeiten.
Richtig.
Okay, verstehe ich. Lass uns mal in den Endkonsumentenbereich schauen. Wie sieht da eure CRM-Welt aus? Weil das ist ja auch so ein so ein Klassiker. Viele Unternehmen sind eher praktisch kurzfristig Absatz- und oder akquisitionsorientiert. Wie sind da praktisch eure Ziele und eure Erwartungen?
Das ist für uns tatsächlich auch eine spannende Entwicklung. Also ich glaube, vielleicht nochmal so allgemein gesagt, früher konnte man genau das sagen. Also ich glaube, früher hat es gereicht, wenn man der Beste war in der Akquisition, hat dann den Kunden irgendwie auf die Seite geschleust, die Transaktion vollzogen und dann ging es weiter. Jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo das einfach nicht mehr ausreicht. Und deswegen auch vorher einmal dieser Loop, CRM aus dem Silo rauszuholen und wirklich als Strategie anzusehen, weil ich glaube, die Akquisition bleibt natürlich genauso relevant, wie sie seit jeher ist. Aber die Akquisition muss auch in die ganze Customer Journey eingebettet werden. Und dieser Kunde ändert sich. Also diese Kundinnen sind momentan ja Omnichannel unterwegs. Das heißt, wir haben nicht mehr nur einen Touchpoint und müssen diese Touchpoints zusammenführen und einfach für uns gut gemappt haben, um am Ende überhaupt eine Strategie entwerfen zu können. CRM war früher ein bisschen dieses, okay, Daten fließen an einer Inbound-Quelle ein oder vielleicht gibt's auch zwei oder drei, dann gehen die in eine Datenbasis rein, dann habe ich dort ein Datenmodell aufgebaut, was auf verschiedenen Attributionen aufgebaut ist, und dann fange ich gegebenenfalls meistens im Kernkanal E-Mail an zu segmentieren. Jetzt auf unserem Beispiel wäre es dann wahrscheinlich, okay, das ist Bike, das ist der ist ein Outdoor-Käufer und diese Person kauft Ski. Jetzt ist der Anspruch dieser Kunden viel, viel höher. Und wenn wir jetzt sagen, okay, was heißt das? Dann ist das jetzt auf dem Datenmodell gesehen, dass wir viel, viel tiefer in eine Attribution gehen müssen. Das heißt, wir gehen rein in welches Gender, wie preissensibel ist dieser Kunde, was ist seine Kauffrequenz, hat er vielleicht individualisierte Wünsche in Farben, hat er eine Familie, ja oder nein? Welche Aktivitäten macht er? In welchem Ausmaß macht er diese Aktivitäten? Das heißt, wir sind da fast schon so in einem Hyperpersonalisierungsgrad und Individualisierungsgrad drin, der sich immer weiter entwickelt. Und auf der anderen Seite, so was ist die Strategie, war deine Frage, für Gesamt-CRM im Endkundenbereich. Die Strategie ist tatsächlich, den Endkunden in Fokus zu rücken. Und mit diesem Endkunden im Fokus den Endkunden eigentlich selbst seine Strategie oder seine Journey bestimmen zu lassen. Mhm. Wir haben geschaut, okay, hier sind wir im Mapping drin, das sind unsere Touchpoints. Und früher hat man dann gesagt, okay, auf diesen Touchpoints gibt es diese drei Abzweigungswege, weil das waren die Attributionen, die wir kannten. Und heute sagen wir, an diesen Touchpoints gibt es nicht mehr nur drei Abzweigungswege, sondern er kann an diesen Touchpoints gegebenenfalls sich nochmal tiefer fräsen und sagen, ah, ich mache mir nochmal 5 Wege auf und auf dem Weg gehe ich weiter. Mhm. Ich glaube, das ist die Strategie, den Endkunden mehr und mehr zu verstehen und auf dieser Basis eine Varietät an Customer Journeys aufzubauen, die auf die Bedürfnisse und auf die Wünsche von diesem immer anspruchsvoller werdenden Endkunden auch abgestimmt sind.
Ja, das stellt mir super spannend, aber auch herausfordernd vor. Also Stichwort Touchpoints oder Datenpunkte. Mhm. Wenn das Ziel heißt, von der also wenn ich die richtig verstanden habe, ne, Segmentierung konntet ihr schon früh, Personalisierung ist die zweite Stufe, Individualisierung, die, glaube ich, die dritte. Jetzt habt ihr ein Produkt, das hat eine hohe Abhängigkeit von der Saison. Also ihr habt ja nicht alle 14 Tage irgendwie einen Touchpoint, unterstelle ich mal, weil ihr seid jetzt von der Warenkorbgröße seid ihr eher im wertigen Bereich unterwegs, ihr seid saisonal. Wie macht ihr das, dass ihr ausreichend frische Touchpoints kriegt, um überhaupt da ausreichend signifikant lernen zu können? Weil ich glaube, das haben ja diese Systeme alle gemeinsam, dass mit zu wenig Touchpoints der Weg, also die Segmentierung ist ja dann teilweise ja schon schwer.
Ja.
Aber wie könnt ihr da so granular werden? Gibt's da irgendwelche Tricks?
Also ich glaube, zuerst einmal nochmal zu Transparenz. Ich glaube, das eine ist, man stellt sich so ganz idealistisch dieses Customer Journey Mapping vor und das andere ist, wie sieht's eigentlich in der Realität aus? Und da ist es tatsächlich so, man muss, glaube ich, um so ein gutes Customer Journey Mapping hinzukriegen, wirklich auch die Systeme so gut verbunden kriegen, dass diese Daten überhaupt fließen. Und ein CRM-System aktuell, auch da sind wir im End-to-End-Bereich auch auf Salesforce unterwegs, das heißt mit der Marketing Cloud aktuell, und an die Marketing Cloud können noch verschiedene Systeme andocken. Und diese Datenbanken im CRM birgen die Gefahr, dass sie doch wieder ein Datensilo aufbauen, weil es erstmal ein System ist und in dieses System fließen Daten. Das heißt aber noch nicht, dass wir im CRM-System auch die Verhaltensdaten vom Shop haben oder dass wir im CRM-System die Verhaltensdaten eines Endkunden am POS stationär haben. Das ist nicht die Realität. Ich glaube, das ist die Zukunft. Da bewegt sich das Ganze hin. Was man aber schauen kann, dass man Schritt für Schritt, also ich glaube, desto mehr Klarheit in dieser Customer Journey und in diesem Mapping der Touchpoints und diesen verschiedenen Abzweigungen, desto besser kann man Schritt für Schritt dafür hinkommen, zu sagen, okay, das ist die zentrale Datenbasis und wir probieren, diese Datenpunkte hier zu integrieren. Also nochmal so als Realitätscheck. Ich glaube, da befinden wir uns gerade, ich würde sagen, auf 50% des Weges, dass wir sagen, wir haben sowohl manuelle Lösungen führen Reportings zusammen, als auch wir haben schon eine sehr, sehr gute Datenbasis, wo aus verschiedenen Schnittstellen wirklich in Realtime-Daten einfließen.
Ja, cool. Also mir fällt gerade auf, bei nicht nur diese Komplexität hoher Warenkorbwert, also nicht eine Nachkauffrequenz von irgendwie so, was ich über Gütern des täglichen Bedarfs, die Saisonabhängigkeit, gibt es ja auch die Unterschiede, hast gerade selbst gesagt, die Kanal Varianz, die es da gibt und nicht nur eure Kanäle, sondern auch die Kanäle, die zum Beispiel zu euren Partnern. Was gibt es denn für Möglichkeit, dass du praktisch auch von den Kunden etwas lernst, die im Grunde ihre Markenkontakte zu euch über einen über einen dritten Partner irgendwie gewonnen haben.
Ja, genau. Also vielleicht nochmal die Frage von vorher. Wie muss CRM sich jetzt wandeln, raus aus der Segmentierung und Partner von Drittdaten sozusagen, die über Partner kommen. Einmal, ich glaube, wie muss ich sie wandeln? Ich glaube, das schließt so ein bisschen an die Anforderungen des Endkunden an. Ich glaube, früher war der Endkunde vielleicht okay damit. Im Vertrieb macht man Akquisekosten und der Endkunde kriegt einfach, ich sag jetzt mal ganz plump, einfach nur Produktbilder. Jetzt ist die Anforderung, glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern das ist das, was die Daten sagen, nicht mehr nur, ich will nur noch ein Produktbild haben, sondern eigentlich will ich eine Experience an dieser Marke haben. Und gerade in unserem Bereich, wo du ganz richtig gesagt hast, wir haben nicht alle zwei Wochen einen Touchpoint, also wir sind weder eine Online-Apotheke noch irgendwie ein Online-Drogeriemarkt, wir sind ein Bekleidungsprodukt, was im höheren Preissegment ist, was auch nicht irgendwie saisonal nachgekauft werden muss, was saisonal nachgekauft werden kann, aber auch nicht immer passiert. Das heißt, so ein Endkunde, wenn wir ihn auf den Kauf reduzieren, der kommt bei uns zwischen 2 bis 3 Mal, hat er einen tatsächlich transaktionsbezogenen Touchpoint. Das heißt aber nicht, dass das die Touchpoints sind, die er übers ganze Jahr hat. Und was wir, glaube ich, schaffen müssen oder wo wir dran sind einmal dieses CRM rauszuheben aus, okay, wir schauen nur auf Conversion und reinzuheben, was passiert eigentlich in einem kommunikativen und in einem dialogbasierten CRM. Das heißt, was sind Chatbots in Serviceleistungen? Ein großer Trend aktuell auch in diesem ganzen Outdoor-Markt ist das ganze Thema Repair, Recycle, Upcycle. Wie können wir hier Workshops kreieren? Wie können wir hier einen Mehrwert kreieren? Wie können wir da über Content kommen? Dann gibt es das ganze Thema Emotions. Also auch gerade in diesen Aktivitäten, die bieten ganz viel Storytelling-Bereiche. So, was machen hier Athleten? Dann kann man mitnehmen diesen Bereich UCG. Was erzählt eigentlich der Mitarbeiter über diese Produkte? Was erzählt ein Athlet von uns über diese Produkte? Was erzählt vielleicht ein anderer Endkunde über diese Produkte? Und so auch Touchpoints probieren, für die zu schaffen, auch neue Inbound-Quellen sozusagen zu entwickeln über Produktreviews, aber eben auch über, ich schaue mir einen Film dazu an, ich komme zu einem Workshop, ich komme zu einem Event, ich lerne vielleicht etwas, weil unsere Produkte ja auch hochkomplex sind. Also es ist kein T-Shirt, was im Fashion-Bereich irgendwie bei einem Preispunkt von 5 € verkauft wird, sondern es ist ja auch eine hohe Funktionalität dahinter. Also es ist viel so in diesen Bereichen Dialog, Kommunikation, Service tatsächlich und dann auch Education und ich würde sagen in diesem Bereich Storytelling mehr über Emotions zu kommen. Und über diese Bereiche probiert man, weitere Touchpoints zu kreieren.
Okay, das leuchtet total. Gerade bei so einem High-End, das ist ja der Vorteil von, also wenn der Nachteil ist, wenig Kontaktpunkte pro Jahr, ist der Vorteil hohes Involvement. Ne? Das ist ja den Leuten nicht unwichtig. Jeder kann dir aus dem Schlaf sagen, welcher Marke seine Skijacke ist. Ich könnte jetzt gerade nicht sagen, welches T-Shirt ich gestern anhatte.
Genau.
Übrigens fällt mir gerade ein, ich bin selbst einer derjenigen, die mit Outdoor-Funktionsklamotten in den Supermarkt gehen.
Ja.
Ich bin eine Frostbeule. Ich trage seit durch den kompletten Winter durch meine, in dem Fall ist es nicht von euch, sondern von Mammut, meine Winterjacke, auf die ich gerade gucke.
Ja.
So, aber ich könnte es dir sofort sagen. Ich könnte im Schlaf sagen, von welcher Marke, von den anderen Jacken könnte ich es dir nicht sagen.
Und das ist ja auch das Schöne. Also, dass genau dieser Bezug dasteht und so ein bisschen diese Kundenbeziehung, ich glaube, die muss man sich einmal vor Augen führen und dann auch tatsächlich auf dieser Kundenbeziehung wirklich aufsetzen und sagen, okay, da besteht schon so eine emotionale Beziehung, wie kann ich die mir auch als Marke nochmal genauer anschauen und auch ausgestalten tatsächlich?
Ja, verstehe ich. Lass uns mal noch im Endkundenbereich, so würde ich in den mit Blick auch auf die Zeit, auf den Ausblick eingehen. Was ist dann die nächste Ausbaustufe, um praktisch möglichst dicht die Kundenbedürfnisse verstehen zu können? Geht ihr weiter ins Offline oder was sind eure Projekte, die ihr noch nicht umgesetzt habt?
Ja. Oder also genau, vielleicht
gerade anfangen.
Nochmal auf den Weg zurück, also auch nochmal so vom, okay, zuerst ein Audit zu machen, dann ein Ziel zu bestimmen, dann hat man die Systemlandschaft aufgebaut, dann fließen dort irgendwie über die relevantesten Schnittstellen die Daten ein, Attributionsmodell oder Datenmodell, sagen wir, und dann von daraus Segmentierung, Personalisierung und dann Integration in die verschiedenen Touchpoints. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir im Outbound gut CRM spielen können. Und jetzt geht es darum, okay, der Kunde ist personalisiert, individualisiert, bespielt. Wie können wir diesen Kunden dann aber noch mehr ins Engagement und involvieren, in eine Retention bringen? Und das sind auch die nächsten Projekte. Also in die Zukunft blicken wird es ganz viel darum gehen, das, was ich gerade gesagt habe, diese Kundenbindung sich jetzt einmal anzuschauen und auch auszugestalten. Der eine Bereich wird ganz aktiv sein, den wir jetzt auch schon sozusagen einmal rausgebracht haben, wo wir mit einem kleinen Recruiting-Prozess Schritt für Schritt immer wieder mit Endkunden ins Gespräch gehen und mit denen auch interne Themen einmal challengen. Das heißt, man kann sich es vorstellen wie so eine kleine Testergruppe, die sowohl in-house bei uns ins Haus kommt, aber auch im Pool von uns befragt wird, um hier noch mehr die Bedürfnisse und die Erwartungen von diesen Endkunden abzufragen. Und ein zweites ganz großes Projekt ist, was auch noch dieses Jahr sozusagen ein Go-Live hat, ist das ganze Thema Loyalty Management. Also auch hier nochmal eine Plattform zu bieten, um genau diese Kundenbindung auch in einem geschützten Rahmen nochmal aufzubauen. Also auch Kunden, die sagen, ich habe vielleicht zum einen Lust auf die Marke, aber vielleicht habe ich zum anderen Lust auch nochmal auf andere Angebote, aber auch auf das ganze Thema Community. Und sich hier in diesem geschützten Rahmen wirklich darum zu kümmern, mit auch tieferem Wissen, was, glaube ich, einherkommt mit einem Sign-up für so ein Programm, nochmal tiefer in die Kundenbindung einzusteigen.
Ja, richtig cool. Also das stelle ich mir auch herausfordernd vor, aber das ist ja ein super logischer Schritt, dann in die Retention weiter einzusteigen. Was sind so, wenn ihr im Management über solche Themen sprecht, was sind da so die Herausforderungen? Sind das so diese Skalierungsgrenzen, die Komplexität? Was sind so die Themen, die euch da manchmal auf der Erde halten und nicht sofort alles zum Fliegen bringt?
Ich glaube zum einen immer noch, dass es Pioniersarbeit ist für so ein Unternehmen wie Scheffel. Es gibt keinen vorgezeichneten Weg. Das heißt, man fragt sich immer wieder, an was können wir jetzt den Weg ausrichten. Zum anderen glaube ich auch, muss man natürlich am Ende schauen, wie viel Umsatz und dann noch viel besser, wie viel Ertrag kommt da eigentlich raus mit so einem Thema. Und sich da auch zu fragen, okay, wie kriegen wir in Zukunft den Kundenwert noch besser gemessen, um auch diese Maßnahmen, das eine ist, das ist Branding und das ist Emotion und es lädt die Marke auf, aber das andere ist natürlich, okay, wie viel Ertrag kommt aus solchen Projekten eigentlich raus und was ist so ein Kundenwert? Genau, da könnte man wahrscheinlich auch nochmal einen ganzen Bereich aufmachen.
Ja. So. Ja, aber das ist das Schöne. Mhm. Genau, was du sagst, ne? Dass gerade vor allen Dingen auf der Ergebnisbeitrag von solchen Maßnahmen ja in der Regel deutlich höher ist als bei vielen eher rein akquisitorisch geprägten Dingen. Einziger Nachteil ist höchstens, dass ich es nicht unendlich skalieren kann. Aber
das stimmt.
Das liegt in der Natur der Sache, dass es auf eine Kundenbasis stoßen muss, die in der Regel langsam wächst. Ja. Super, super spannend. Ich könnte mit dir noch ewig über diese Themen sprechen. Ich weiß aber, dass wir uns auf jeden Fall auf der K5 sehen werden.
Richtig, da freue ich mich drauf.
Der kurze interne Werbeblock. Ich muss immer selbst gucken, wann eigentlich die K5 in diesem Jahr ist. Am 25. und 26. Juni in Berlin, Neukölln. Freue ich mich sehr drauf. Dann sehen wir uns beide hoffentlich live und haben bestimmt nochmal die Gelegenheit, das zu tun. Aber nicht nur wir beide, sondern auch alle anderen, die das jetzt gehört haben. K5 ist ja, was warst du schon mal auf einer K5?
Leider nein, auch das erste Mal dieses Jahr, aber ich freue mich ganz sehr.
Ich kann dir sagen, das Gute, das Besondere, was im Grunde alle teilen, ist der Erfahrungsaustausch mit Menschen, die ähnliche Herausforderungen haben und nicht nur praktisch eine gesungene Werbeveranstaltung abfeiern, sondern wirklich die Grinder, die praktisch jeden Tag mit diesen Herausforderungen, die du auch beschrieben hast, sich auseinandersetzen und ihr Wissen teilen. Das ist so aus meiner Sicht. Für alles, was im Handel, egal ob Omnichannel oder pures D2C, dass das die höchste Dichte an Fachpublikum und Austausch hat. Aber das ist jetzt Werbung Ende. Das ist meine Meinung. Ich bin gespannt, wie du es wahrnehmen wirst. Mir hat auf jeden Fall das Gespräch mit dir jetzt ganz großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir, deinem Team und natürlich auch deinem Unternehmen viel Erfolg bei diesen Herausforderungen und freue mich, wenn wir uns dann im Juni weiter dazu austauschen können.
Vielen Dank, Erik, für das Gespräch und ich freue mich auch auf die K5.